Herzlich willkommen zu dieser 5. Folge des Podcasts Blaulichtgeschichten Oberösterreich der Oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Gerhild Niederbauer, ich bin Redakteurin der Oberösterreichischen Nachrichten. Wir sprechen bei diesem Podcast über Kriminalfälle, ungelöste Verbrechen, Katastrophen und auch über wahre Helden. Und es freut mich sehr, dass ich heute zwei solcher Helden bei mir zu Gast habe. Das ist zum einen Werner Assanger aus Leonding. Er ist am 12. Juli vor 5 Jahren mit seinem Segelflieger in die Donau gestürzt, ist danach 8 Minuten unter Wasser gelegen, bis er schließlich gerettet worden ist. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, danke für die Einladung.
Und es freut mich sehr, dass ich mit Horst Koller einen dieser ersten Retter begrüßen darf. Danke auch an Sie fürs Kommen.
Gerne.
Fangen wir einfach mit dem Tag mal des Unglücks an. Herr Assanger, was ist denn genau an diesem Sonntag, am 12. Juli 2020 passiert?
Der 12. Juli 2020 war ein hervorragender Tag, um Segelfliegen zu gehen. Und genau das hatte ich vor. In der Früh hatte ich noch einen Flug mit einem Fluggast. Da haben wir einen Motorflug gemacht und als der zu Ende war und ich das Motorflugzeug abgestellt habe, habe ich beschlossen, es ist das Wetter so schön, es sind die Bedingungen so gut, ich möchte Segelfliegen gehen. Und habe dann alle Vorbereitungen getroffen, ein Segelflugzeug vorbereitet, alle Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen und getan, die zu tun sind, bevor man so auf das Segelflugzeug steigen darf. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten, ein Segelflugzeug in die Luft zu bekommen. Und eine davon ist, dass man dieses Segelflugzeug von einem Motorflugzeug ziehen lässt. Motorflugzeug vorn, Schnur dazwischen, dahinter ein Segelflugzeug. Und dann steigt man auf gemeinsam und wenn man die Höhe und den Ort erreicht hat, wo man dann als Segelflieger alleine segelfliegen kann, klingt man aus und dann ist man in der Luft und der Motorflieger kehrt zurück zum Flugplatz. Genau das war geplant. Und ich habe also mit einem Kollegen das vereinbart. Auch der hat die Vorbereitung getroffen. Wir haben die Flugzeuge entsprechend aufgestellt und dann gehen die letzten Funksprüche hin und her, abflugbereit und dann gibt der Motorflieger also Gas und dann sollte der Start gut ablaufen. Das ist er aber nicht. Ich als Segelflugpilot habe von Anfang an, ich kann nicht sagen warum, aber der Start ist von Anfang an nicht besonders sauber gelaufen.
Ist Ihnen das damals schon bewusst gewesen?
Das weiß ich nicht. Ich denke nicht, denn wenn ein Start schlecht läuft oder wenn er sich schlecht anlässt, dann ist das die beste Methode darauf zu reagieren, ist zu sagen Abbruch. Ja, man bricht den Start ab, man lässt es für heute oder man probiert es ein zweites Mal. Aber so wie der Motorflugpilot, also ich offensichtlich, und ich spreche jetzt immer aus Erzählungen. Ich habe an den Start selbst ja keine Erinnerungen. Aber wir haben gesagt, es geht, wir ziehen das durch. Aber es ist mir dann, wenn man Richtung Norden startet, am Flugplatz Linz-Ost, muss man sofort eine Rechtskurve fliegen, unmittelbar nach dem Abheben eine Rechtskurve über die Donau. Dort kommt eine Hochspannungsleitung von Plesching rüber. Und da muss man sofort eine Rechtskurve fliegen und weiter an Höhe gewinnen und dann kann man erst weiterfliegen. Und genau in dieser Rechtskurve ist mir wieder ein Fehler passiert, ganz offensichtlich. Es ist also wirklich unsauber gelaufen, dieser Start, und all diese Unsauberkeiten haben letztendlich dazu geführt, dass das Seil, das mich ziehen sollte, dann abgerissen ist. Das Seil kann nichts dafür, der Motorflugpilot kann nichts dafür, das ist tatsächlich mein Fehler gewesen. Man hat an dieser Stelle bei diesem Startvorgang noch nicht besonders viel Flughöhe, 80 bis 100 Meter, mehr ist es nicht. Und jetzt war ich also in einer Rechtskurve. Und zu langsam, ganz offensichtlich, und der Antrieb war weg, weil mich keiner mehr gezogen hat. Und passiert das alles in großer Höhe, ist es weiter kein Problem. Dann kann man das Flugzeug nach unten steuern, dann wird es schneller, dann kann man wieder steuern, dann kann man fliegen. Aber ich hatte nur 80 oder 100 Meter, ja, und war also zu langsam und bin einen Strömungsabriss am rechten Flügel gehabt und dann hat sich das Flugzeug eingedreht und ist dann zu Boden gestürzt.
Ja. Ich muss einmal einhaken, ich bin Laie auf diesem Gebiet. Inwieweit kann man denn so einen Segelflieger selbst in irgendeiner Weise steuern bzw. antreiben?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie gesagt, ein Segelflugzeug in die Luft zu bekommen. Das eine ist also die Methode Motorflugzeug fahren, Seil dazwischen und dann wird das Flugzeug gezogen. Eine zweite Methode ist ähnlich wie beim Drachensteigen, ein Segelflugzeug mit einem Windenstart in die Luft zu ziehen. Ein sehr langes Seil, das dann sehr schnell aufgezogen wird, also mit einem Seil nach oben gezogen. Und die dritte Möglichkeit ist, dass es gibt also Segelflugzeuge, die haben einen Motor eingebaut, ne? Der kann zum Starten verwendet werden und wenn man dann dort ist, wo man hin will und in der richtigen Höhe, dann kann man den einklappen und dann kann man Segel fliegen.
Hatten Sie so einen Motor?
Das Flugzeug hätte so einen Motor gehabt. Ich habe mich aber dazu entschieden, mich von einem Flugzeug nach oben ziehen zu lassen. Auch das geht, also man kann auch jedes Flugzeug oder jedes Segelflugzeug eben von einem Motorflugzeug in die Luft ziehen lassen und dafür habe ich mich entschieden.
Und ja. Sie sind aber schon zu dem damaligen Zeitpunkt waren Sie Profi beim Segelfliegen. Sie waren ja Ihr erster Flug, oder?
Es war nicht mein erster Flug, natürlich nicht. Ich war Profi. Ja, ich hatte meinen Flugschein damals 5 Jahre. Und ich war auch auf diesem Flugzeug, auf dem ich geflogen bin, sehr gut eingeschult. Auch in der Methodik eines Flugzeugschlepps schon sehr viele Erfahrungen gesammelt. Warum es schiefgelaufen ist, kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich selbst, wie gesagt, habe keine Erinnerung dran. Die Kollegen, die es beobachtet haben, haben gesagt, das ist von Anfang an schief gerannt. Das hat unsauber ausgeschaut, so startet man nicht. Ja.
Ja. Augenzeugen haben mir später berichtet, dass das Flugzeug kurz nach dem Start vom Segelflugplatz auf dem Hafengelände aus einer Höhe von rund 100 Metern plötzlich ins Wasser gestürzt ist. Herr Koller, Sie haben ja diesen Absturz aus nächster Nähe miterlebt.
Genau.
Warum waren Sie dort und wie haben Sie das Ganze miterlebt?
Fakt ist das, warum, dass wir dort waren, weil wir sehr gerne Boot fahren. Und wir sind alle benannt gesessen. Ne?
Zu wie viel waren Sie denn unterwegs?
Boah,
ganze glaub, Riege.
Also unterwegs nicht. Also wir sind ja direkt auf unserem Hafengelände gesessen. Ne? Und ich habe sofort gesehen, wie der Werner aufgestiegen ist. Bin mir nicht 100% sicher, auf der linken Seite einen Strömungsabriss gehabt. Der hat einen Strömungsabriss gehabt, aus dem Grund, weil er ein bisschen zu langsam war. Und jetzt hat sich das Flugzeug in der Luft gedreht. Das haben wir alles gesehen. Und dann hat es einen Duscher gemacht und da haben wir gewusst, so, jetzt müssen wir ausrücken.
Das muss irrsinnig laut gewesen sein, oder?
Das war sehr, sehr laut. Das war sehr, sehr laut. Ne? Mhm.
Ist Ihnen dieser Knall noch nach wie vor im Gedächtnis?
Fix. Der heißt fix noch in mein Gedächtnis. Und wir haben da gewusst, wir müssen da was tun. Das ist ganz wichtig. Und wir haben das Glück gehabt, dass gerade einer das Verdeck offen gehabt hat vom Boot. Der ist reingesprungen ins Boot. Wir drei anderen oder zwei anderen sind auch reingesprungen ins Boot. Der hat angestarrt und wir sind schon gefahren. Ne?
Ich muss jetzt nochmal zum besseren Verständnis nachfragen. Sie waren mehrere Männer, die dort am Ufer gesessen sind.
Genau.
Und Sie haben, was war eigentlich Ihre Intention an diesem Tag mit den Booten? Was für Boote sind das und was wollten Sie an diesem Tag machen?
Wir wollten eigentlich rausfahren.
Mit dem Ruderboot oder was waren das
nein,
für Boote?
Nein, mit dem Motorboot.
Okay.
Schauen wir dann. Ein bisschen größeres Motorboot, ne? Wollten wir ausfahren, war aber das Problem noch, was wir öfter haben, dass wir immer Wind haben. So. Wind, Ausfahrt, warten, bis das der Wind besser wird. Ne? Und das war ja da an dem Tag. Ne?
Es war ja Sonntagnachmittag, ein perfekter Sommertag.
Perfekt, aber Wind.
Und dann haben sie es sich einmal am Ufer gemütlich sonst, gemacht.
Ja, genau.
Genau, haben sie gewartet, bis der Wind vorbeigeht.
Genau. Und dann haben wir das gesehen.
Dann haben sie es gesehen. Jetzt muss ich mal für mich nur zum besseren Verständnis nachfragen. Haben Sie gewusst, haben Sie den Werner vorher gekannt?
Nein.
Sie haben sich nicht gekannt und Nein. Sie haben nicht gewusst, dass er startet. Sie sehen einfach diesen Segelflieger starten.
Ich habe den Segelflieger gesehen und ich habe die Schieflage gesehen und ich habe gewusst, das schaut nicht gut aus.
Mhm.
Dann den Knall und dann sind wir gefahren.
So, und was haben Sie sich in diesem Moment gedacht? Denkt man da überhaupt was oder Nein, funktioniert man einfach?
Da funktioniert man. Das ist, wie es bei mir war, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe einfach nur funktioniert. Ich kann nicht sagen, wie kalt war die Donau, wie tief war die Donau. Ich habe nicht einmal richtig registriert, dass die Flügel schon beide abgebrochen worden sind. Gott sei Dank, dass sie abgebrochen sind.
Warum?
Ja, durch den Aufschlag.
Warum sagen Sie Gott sei Dank? Sind Sie abgebrochen?
Weil sonst dafür könnten wir durch das, dass der Segelflieger sehr, sehr leicht ist, der Werner trotzdem ein Gewicht hat, drehe das Flugzeug, seit sich der Werner nach unten hängt. Mhm. Und wir haben aber irgendwie schaffen müssen, dass wir das Flugzeug drehen im Wasser.
Also Sie sind mit dem Boot hin, Sie waren zu zweit im Boot?
Oder zu dritt.
Zu dritt.
Einer hat das Boot gelenkt, wir zwei sind reingesprungen und haben geschaut, Gott sei Dank, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das Leitwerk hinten gebrochen. Jetzt haben wir sie leicht an, dass wir ein Seil anmachen, dass wir es zumindest so weit zurückbringen, dass wir einen Stand haben. Weil als ein Schwimmende kannst du kein Flugzeug nicht drehen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und das war so, die haben uns dann geholfen, dass das Seil, dass wir Grund haben, dass wir stehen haben können. Und dann haben wir, das haben in der Zwischenzeit die Kollegen vom Werner, Flugkollegen, kommen und haben mitgeholfen, weil sonst ist das unmöglich.
Also es ist
das Flugzeug zu drehen.
Sie scharren schon in den Startlöchern dazu, was zu sagen.
Ja, der Start wurde natürlich auch von den Kollegen am Flugplatz beobachtet. Und als klar war, jetzt kommt der Werner runter, sind die ins Auto gesprungen und sind dorthin gefahren, quer über den Flugplatz dorthin. Und darum waren gleich einmal eine ganze Menge Helfer da.
Unmöglich.
Genau, neben die drei, die mit dem Boot rausgefahren sind, da waren dann seine zwei Kollegen und ein Auto voll Leute, die Segelflugkollegen. Und die sind dann auch gleich einmal ins Wasser gesprungen und dann ist es da gemeinschaftlich, da haben wirklich viele Leute zusammengeholfen, das Flugzeug wieder in Ufernähe zu bringen, wie du richtig gesagt hast, dass man eben einen Stand hat. Im Schwimmer geht das alles nicht, das ist weiter in Ufernähe zu bringen, dass man mal stehen kann, zumindest im Wasser, und dann das irgendwie umdrehen und irgendwie Zugang zum Cockpit zu bekommen, wo ich drinnen gesessen bin. Ja.
Genau. Wie weit waren Sie mit dem Flugzeug, wie weit waren Sie da vom Ufer entfernt, wie Sie aufgeprallt
das
sind?
Musst
oder
du
Herr
sagen.
Kohler, wissen Sie
ich
das nun etwa?
Ich schätze gute 20 Meter. Wir haben es geschafft, also Kollegen haben es geschafft, dass wir mit dem Seil, dass wir es zumindest so weit zurückbringen, dass wir eben stehen haben können.
Aber dass Sie im Wasser stehen haben können, damit Sie dann
sagen.
Händisch das Flugzeug drehen.
Händisch
so,
drehen.
Genau. Mhm. Aber der Herr Assanger, der Werner, ist ja komplett unter Wasser gewesen. Sie waren angeschnallt, wie es beim Piloten üblich ist, und waren unter Wasser.
Genau.
So.
Und die Kanzel gebrochen.
Ja, genau. Mhm. Es ist rechts hinter mir.
Und ich habe ihn.
War Sauerstoffflaschen. Die ist im Flugzeug angebracht, die ist ausgefahren und hat das Glas zerschlagen. Das heißt, ich bin also nicht in einer Luftblase gelegen, sondern ich war einfach unter Wasser.
Ja. Das war wirklich also schwere 8 bis, also ich sage 10 Minuten unter Wasser.
Hm. War Ihnen das da bewusst, wo Sie ausgefahren sind? Haben Sie an das gedacht, jede Sekunde zählt, wo jemand unter Wasser ist?
Genau, das habe ich schon. Das habe ich sofort gewusst. Und da war alles egal. Ich habe gewusst, da unten liegt einer, wenn man jetzt nichts tun, hat es sich erledigt.
Gut, Sie sind dann im Wasser gestanden, haben dann den Flieger gedreht. Wie ist es dann weitergegangen? Wie ist er dann rausgekommen?
Wie wir dann den Flieger gedreht haben, habe ich Gott sei Dank, dank seiner Kollegen, weil ich habe das nicht gewusst, wie man den aus dem Gurt kommt, wie man den, also ich bin kein Flieger, ich habe nicht gewusst, wie man den Gurt aufmacht, ne?
Klar.
Die haben das Gott sei Dank gewusst. Ne? Und dann haben wir halt einer links, einer rechts, aussehen zum Ufer. Und ja, wie halt das Ganze dann gelaufen ist, war eigentlich so. Ich bin dann eigentlich auf dem Werner gesessen und habe sofort mit Reanimierung alles. Und das war halt schon heftig, wenn man wirklich das einmal aktiv miterlebt, wenn ein Ertrinkender, wenn du den retten musst, waren da aus, Entschuldigung, dass ich so, so ernstes sagen muss, waren aus Nase und Mund, kommt das Wasser raus und du bombst, also wirklich, bis dass ich runtergefallen bin von Werner.
Er war aber zu diesem Zeitpunkt ohne Bewusstsein.
Komplett ohne Bewusstsein.
Gar nicht ansprechbar,
komplett,
gar nichts.
Also da darf ich jetzt noch einmal einhaken, das ist mir bis heute unbegreiflich, wie das gegangen ist. Man stellt sich vor, ich bin jetzt nicht der Leichteste. Ich habe ein bisschen über 100 Kilo. Solange ein lebloser Körper, der 100 Kilo hat, im Wasser schwimmt, geht's ja noch. Aber versuche es einmal, einen leblosen Körper hochzuheben. Und das Ganze auf nasse, rutschige Steine in einem Wasser, das 14 Grad hat. Und nach ein paar Minuten Arbeit im Wasser, also einen leblosen Körper mit 100 Kilo aus dem Wasser herauszuheben, ist eine unglaubliche Anstrengung. Und es ist mir bis heute ein Rätsel, wie ihr das geschafft habt. Also das ist, offensichtlich haben da wirklich, wie gesagt, die Kollegen vom Flugplatz,
da waren ja mehrere natürlich, aber
die waren ja auch großartig in ihrem Handeln. Die sind dort hier und gesagt, jetzt müssen wir was tun, genau wie du. Ja. Und da haben wir sie dann alle zusammengeholfen, sonst wäre das nicht möglich gewesen. Und jemanden, wie gesagt, mit 100 Kilo nur dazu leblos, nass, kalt, über rutschige Steine aus der Donau heraus ans Ufer zu heben, eine unglaubliche Anstrengung.
Ich kann es aber auch nicht mehr ganz genau sagen, wie das da abgelaufen ist. Wir haben nur gewusst, jede Sekunde zählt. Hm. Und das war dann auch so. Und ja, ich weiß jetzt nicht, was deine Kollegen dann als nächstes da haben. Ich weiß auf jeden Fall, ich war der Erste, was auf die umgesessen ist. Und hat gesagt,
wie lange haben sie denn da? Entschuldigung, jetzt habe ich Sie unterbrochen.
Ich kann das in zeittechnisch nicht sagen. Ich
wie weiß lange nur, sie
ich habe es so gemacht, bis dass ich runtergefallen bin.
Mhm. Weil es einfach furchtbar anstrengend ist.
Furchtbar anstrengend, einen Körper wieder zu beleben. Also, dass man.
Sie haben die Herzdruckmassage gemacht.
Also ich denke, es waren sicher 5-7 Minuten, weil eigentlich deine Kollegen nicht unbedingt die schnellsten waren von den Sandinetta.
Ja, das
weil die so lange gebraucht haben, bis dass die gekommen sind. Mhm. Und jetzt habe ich schon geschrien und sage, lauft's, Leon, lauft's.
Mhm. Hat das jemand einen telefonischen Notruf abgesetzt irgendwie oder währenddessen? Muss so gewesen sein, weil ja dann die Rettungskette dennoch sehr optimal funktioniert hat.
Ja.
Sie konnten ja dann wieder am Ufer wieder belebt werden. Also das, ist Ihnen das gelungen, Herr Koller, oder war das dann nachher, war das der Notarzt?
Ich würde eher sagen, das Endergebnis war der Notarzt. Ich habe nicht mehr machen können wie Herzmassage. Mhm. Ich habe nicht mehr machen können, weil wie die dann kommen sind, ne? Dann haben wir übergeben und dann sind wir weggegangen, weil ich schaue mir das nicht an.
Und die Leute arbeiten lassen dann.
Wie die wieder beleben, das tut man nicht. Und ich bin dann gegangen. Also wir sind eigentlich gegangen dann. Wie wir gewusst haben, er ist in guten Händen. Was die machen können, liegt in ihrer Hand, nicht mehr in meiner Hand. Ich habe die Erstversorgung gemacht oder ja, eigentlich ja.
Sie haben die Vorbereitung gemacht für den Notarzt, der ihn dann wieder belebt hat. Also das muss man schon mal sagen.
Habe ich mich diskret zurückgezogen, weil ich dann gesehen habe, okay, wenn da 5 da sind, die was sie auskennen, was habe ich da dann noch verloren? Das ist dann nicht mehr mein Part gewesen. Mhm. So war das eigentlich, so ist das abgelaufen.
Weil Sie angesprochen haben, die optimale Rettungskette und das ist tatsächlich wirklich optimal gelaufen. Es war ein beobachteter Unfall. Es haben sofort Ersthelfer gewusst, heute muss man jetzt was tun. Und es hat auch keiner gezögert. Und das war das ganz Entscheidende. Und es haben sofort alle das Richtige getan. Zuerst einmal mich als Verletzten zu bergen und soweit an eine Stelle zu bringen, wo man dann weiterarbeiten kann. Und dann auch keine Zeit verloren, mit der Reanimation zu beginnen. Also ich war zwar dabei, aber keine Erinnerung daran. Ja, also man sagte mir, es ist von jemandem, der dabei war, der Satz gefallen lassen geht, der ist tot. Weil ich auch so ausgeschaut habe. Ich war, wie du sagst, mehrere Minuten unter Wasser. Einer hat gesagt, ja, du warst genauso blau wie dein Leibe. Das ausschaut wie ein Schlumpf. Und es hat jemand gesagt, lassen geht, der ist tot. Ich war ja nicht nur lange unter Wasser, ich war schwer verletzt, Schädelverletzungen, offene und Gesichtsverletzungen und alles Mögliche. Aber einer, der dabei war, oder mehrere, die es dann auch gemacht haben, haben gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ja? Wir waren in einem Erste-Hilfe-Kurs, wir haben gelernt, einblasen, draufdrucken, Rettung anrufen. die drei Dinge, die entscheidend sind. Und der Notruf an die Rettung war schon getan, natürlich in dem Augenblick, wo er hochgefallen ist, hat er angerufen, da ist ein Flieger runtergefallen. Und draufdrücken und einblasen hat begonnen in dem Augenblick, wo ich an Land gelegen bin. Das ist tatsächlich die drei entscheidenden Punkte bei einem reglosen Patienten. Rettung anrufen, einblasen, draufdrücken. Und das wurde gemacht. Und weil jetzt die Frage war, naja, haben Sie jetzt ihn wiederbelebt oder der Notarzt, diese Grenze ist fließend. Wenn der Horst und seine Kollegen, wenn die Fliegerkollegen nichts getan hätten, war alles spät gewesen, bis die Rettung da ist.
Ja. Genau, und hätte der Horst nicht angefangen, der Herr Kohler hat angefangen, sofort die Herzdruckmassage zu machen.
Also du hast mir das gesagt, die Ärzte haben gesagt, das waren die letzten Sekunden.
Ja, also recht viel länger
als ich dachte. 10 Minuten unter Wasser, ohne Sauerstoff, da hilft nur die Temperatur von der Donau mit 14 Grad. Hätte sie 20 Grad gehabt,
also diese Temperatur, diese kühle Temperatur war in diesem Fall sehr förderlich.
Das ist der förderlichste Ding überhaupt.
Okay.
Das ist, und das hört man auch öfter, dass zum Beispiel kleine Kinder, was in ein eiskaltes Becken reinfahren, bis zu 20 Minuten ausholen können. Das ist schaffbar, aber nicht bei einer höheren Temperatur.
Herr Kohler, Sie haben mir jetzt beschrieben, wie Sie da wirklich unter Einsatz ihrer vollen körperlichen Kräfte den Herrn Assanger wiederbelebt haben. Sie haben da eingedruckt. Es ist wahnsinnig anstrengend. Das ist eine psychische Belastung, auch wenn es einem wahrscheinlich in diesem Moment nicht bewusst ist. Aber wie Sie dann gesagt haben, dann kommt der Notarzt und dann treten Sie zur Seite und lassen ihn arbeiten. Sie sehen, der ist blau wie ein Schlumpf, wie es der Herr Assanger so die Worte wiedergegeben hat, die seine Retter eben quasi damals gesagt haben. Haben Sie in dem Moment geglaubt, dass es überleben wird?
Nicht fix. Ich habe es so sehr gewünscht, aber in dem Moment, wie da oben gesessen bin, die Dauer unter Wasser, boah, da habe ich gesagt, das wird sauerknapp, sagen wir es mal so. Es wird sauerknapp.
Es ist ja dann die Rettungskette, wie gesagt, in Gang gekommen. Das,
genau.
Sie konnten zum Glück wiederbelebt werden vom Rettungsteam, dann schlussendlich auch vom Notarzt und sind sofort ins Kepler Klinikum gebracht worden und wurden dann auf der Intensivstation behandelt. Herr Assanger, welche Verletzungen haben Sie erlitten? Sie haben schon ein bisschen angedeutet, Kopfverletzungen, Rippen, was war denn da sonst noch alles?
Also, fangen wir oben an. Es gab einen offenen Schädelbruch auf der linken Seite. Dann schwere Gesichtsverletzungen. Also der rechte Gesichtsschädel war also schwer verletzt. Mit großem Glück mein rechtes Auge erhalten geblieben. Die Schulter war beeinträchtigt, also das linke Schlüsselbein gebrochen. Die Schulter schwer lädiert. 10 Rippenbrüche. Dann gibt's Wunden am Oberarm und dergleichen, die kann ich aber schwer beschreiben, die kenne ich nur aus der Arbeit, die waren schon gut, wie ich wieder munter geworden bin. ich hatte großes Glück, dass tatsächlich von Brustkorb abwärts nichts verletzt war. Also waren keine inneren Organe betroffen, das Becken war ganz, die Beine waren ganz. Erstaunlicherweise, wenn man den Flieger gesehen hat, ist es völlig rätselhaft, wie man da ist er ganz so wieder rausgekommen, also der hat natürlich entsprechend ausgeschaut.
War Wrack.
Aber, naja, also ich hatte tatsächlich, und das war dann im Krankenhaus auch das erste Mal festzustellen, was ist denn alles hin? Ja. Und dann konnte man feststellen, und das war auch die erste Auskunft, die meine Familie bekommen hat. Wir wissen es noch nicht genau, aber es schaut nicht so schlecht aus, weil Brustkorb abwärts, alles gut. Keine inneren Verletzungen, wie gesagt, Hüfte, Beine, alles gut. Ja. Die Verletzungen haben sie auf den Oberkörper und auf den Kopf reduziert, Gott sei Dank.
Wie geht es Ihnen denn heute? Es ist jetzt 5 Jahre her.
Es ist 5 Jahre her. Also ich habe mir die Formulierung angewöhnt, ich bin zufrieden. Wenn mir jemand fragt, wie geht's dir denn? Dann sage ich, ich bin zufrieden. Wenn ich sage, es ist alles gut, stimmt das nicht. Wenn man es in Relation zum Geschehenen setzt, dann geht es mir ausgezeichnet. Weil das hätte ja ganz anders ausgekinder. Es sind ein paar Dinge geblieben, die mich einschränken, aber mit denen man leben kann. Ja. Und dann immer wieder höre ich, ja, wenn man es nicht wissert, wenn man die so sieht, ja, fällt nichts. Stimmt, ja.
Also was ist noch geblieben?
Ja, also das, die Gesichts- und Schädelverletzungen haben also dazu geführt, dass ich hatte auf der rechten Seite einen Felsenbeinbruch und da gingen einige Nervenstränge durch. Ich bin jetzt kein Mediziner, aber da gingen einige Nervenstränge durch, die Gesichtswahrnehmung, über die Gesichtswahrnehmung läuft, auch die Bewegungen des Auges und dergleichen, und die sind gekappt. Also ich habe große Beeinträchtigungen beim Sehen.
Auf einem Auge,
ja,
auf
dem das rechten. Das rechte Auge sieht zwar, aber es bewegt sich sehr schlecht. Also es bewegt zum linken Auge nicht parallel. Ich sehe immer alles doppelt und die Bilder bewegen sich die ganze Zeit zueinander. Also ich sehe sie jetzt zweimal wie gegenüber sitzen, was sehr charmant ist. Aber, aber es ist tatsächlich doppelt. Und meine rechte Gesichtshälfte spüre ich anders teilweise. Es sind ein paar witzige Dinge. Es gibt da so eine Stelle, wenn ich mich da berühre, dann höre ich das. Ja, also unterm Auge, wenn ich da drüber streiche, dann macht es ein Geräusch, wie wenn der Wind ins Ohr blasert. Also da sind offensichtlich Nerven ein bisschen durcheinander gekommen. Ich hatte dann direkt nach dem Unfall eine halbseitige Gesichtslähmung, wie nach einem Schlaganfall. Das hat irgendwie arg ausgeschaut. Ja, da,
ich habe das ja nicht mitgekriegt.
Nein, da weil ich da gelegen bin, hat man das eh nicht gekriegt. Da habe ich gut geschlafen. Aber also wie nach einem Schlaganfall eine linksseitige Gesichtslähmung. Die ist dann allerdings wieder geworden, Gott sei Dank. Also die hat sich nicht ganz, aber zu großen Teilen ist es wieder geworden.
Und Sie sind ja insgesamt 5 Wochen lang im Krankenhaus in Linz gelegen. Sie sind da behandelt worden und Sie waren ja doch einige Tage lang im Koma. Wie lang?
Ja, weniger lang, als man glauben könnte. Also der Unfall war am Sonntag und am Mittwoch hat man mich aus dem Koma geholt. Ich kann das jetzt nur wiedergeben, man hat mir das erzählt, ich weiß es ja nicht, aber man erzählte mir, dass ich in meiner Tiefschlafphase, in meiner Komaphase, den habe ich mir 2-3 Mal selber den Beatmungsschlauch rausgezogen. Dann haben sie gesagt, ja, da müssen wir den Arzt noch fixieren, wenn er sich da an den Schlauch rausreißt, das geht so nicht. Und ein Arzt hat dann gesagt, nein, der Herr Arzt will uns offensichtlich sagen, dass er es selber kann.
Das Atmen,
ja. Und es wurde dann beschlossen, mich aus dem Koma zu holen.
Wann war das?
Das war am Mittwoch. Also wie gesagt,
Sonntag
war der Unfall, am Mittwoch darauf. Und wie gesagt, ich gebe jetzt da wieder. Man hat es mir erzählt, die Ärzte haben mir das so geschildert. Und als ich da also so lag, hat man mir das dann nochmal erklärt. Also wir werden ihn jetzt dann aufwecken. Und wir senken also dann die Narkosedosis und sie werden munter werden. Das haben sie dann gemacht und so auf halbem Weg haben sie gesagt, sie sollten uns eigentlich schon hören, heben sie mal die rechte Hand, heben sie mal die linke Hand, bewegen sie mal den Fuß, und dann war klar, das konnte ich hören, ich konnte es auch umsetzen. Und dann haben sie mir das nur mehr erklärt. Ja. Wir wecken ihn ja jetzt auf und wir dann in den Schlauch raus. Sie wollen das offensichtlich nicht, dass sie den Schlauch haben. Wir machen das und sie müssen halt dann selber atmen, wenn wir den Schlauch rausziehen. Und dann hat man also weiter die Narkosedosis gesenkt und dann irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt haben wir den Schlauch raus. Haben sie dann entfernt und dann hätte ich atmen sollen. Das ist aber nicht gleich so. Dann haben sie gesagt, Herr, sie müssen jetzt selber atmen. Nix. Ja, das 3-mal das Spiel, also ja, sie müssen jetzt schlafen anfangen oder mit einem Schlauch wieder rein. Und dann habe ich schlafen angefangen.
Das war die letzte Warnung und da haben sie dann sofort reagiert, dann, scheinbar. Genau.
Und dann, wie gesagt, dann war ich bei Bewusstsein und habe dem konnte also meine Umwelt wahrnehmen, habe mit den Leuten geredet, die mich umgeben haben. Ich habe nur daran keine Erinnerung. Also ich war dann lang ein bisschen, wie soll ich sagen, im Zweifel, wer oder was war ich denn damals? Ich habe also mit Leuten gesprochen, mit meinen Zimmerkollegen habe ich mich unterhalten.
Das haben die Ihnen nachher erzählt.
Ja, ich wurde auch schon vom Krankenhauspersonal, da haben sie ihre Unterlagen, gingen zu dir, da haben sie jetzt eine Therapie oder da haben sie eine Untersuchung. Ich habe das gemacht, bin ja zurückgegangen. Also ich hab ganz normal, aber ich weiß nichts davon. Ich habe aus dieser Zeit ein paar einzelne Bilder, wie mir Personen gegenüber sitzen, die mich besucht haben. Oder Kolleginnen von der Rettung haben wir, die Arbeitskollegen aus dem Büro haben ein großes Plakat gemacht mit ihren Fotos drauf, Werner wird wieder gesund, alles Gute, das an der Wand gehängt, das weiß ich auch, dass es da hängt. Aber wie in der Zeit mein Tag vergangen ist, was ich alles gemacht habe, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das ist weg. Also das ist, ich dachte lange Zeit, da war ich eher zombieartig unterwegs, weil ich habe mich bewegt und habe alles gemacht, habe mit die Leute geredet, war freundlich. Und ich weiß es nicht mehr. Man hat mit einem Neurologen hat mir dann einmal erklärt, na, das ist alles gut, alles gut, das war völlig zeitlich und räumlich orientiert. Das Einzige, was passiert ist, sie können auf die Erinnerung nicht zugreifen. Ja, sie liegt irgendwo, aber da kann nichts fehlen. Also das Verhalten war ganz normal angepasst, also alles funktioniert. Und das Einzige, was nicht funktioniert hat, ist der Zugriff auf diese Erinnerung von damals. Also,
aber ist das vielleicht eine Art Schutzmechanismus des Körpers?
Auch? Ganz bestimmt. Wir finden ja nicht nur die 4 Wochen danach oder die 5 Wochen danach, das ist die 5. Woche, weiß ich dann schon ein bisschen was, sondern wir fehlen auch 14 Tage davor.
Das war jetzt gerade meine Frage. Also Sie wissen 14 Tage davor, was wissen Sie noch?
Da gab es ein Gartenfest mit Freunden am Wochenende davor oder an diesem Wochenende. Und also ein paar Bilder aus dieser Zeit habe ich. Mhm. Aber an sich ist die Zeit weg. Auch das hat mir dann einmal eine Neurologin erklärt. Das ist tatsächlich eine Schutzvorrichtung des menschlichen Körpers. Dass dieses Trauma einfach weg ist. Und ich bin sehr dankbar dafür. Also ich muss nicht 3-mal die Woche schweißgebadet munter werden und wieder mal abstürzen, sondern ich weiß es einfach nicht. Und das ist weg und ja.
Und an woran können Sie sich dann erinnern, wie Sie aufgewacht sind? Also Sie haben ja, wie gesagt, Sie haben mir erzählt, Sie haben ja gerade erzählt, Sie haben kommuniziert mit den Leuten, Sie haben das gemacht, was Ihnen gesagt worden ist. Brav haben Sie gesagt, habe ich das gemacht. Aber wann ist dann wieder Ihre bewusste Erinnerung zurückgekehrt?
Ja, das ist ein sehr schleichender oder ein sehr unscharfer Vorgang. Also es ist nicht so, dass man tschack und dann ist man wieder da, sondern es nehmen dann oder es werden die Erinnerungen dichter. Ja, ich kann mich dann erinnern, dann war ich mal duschen, dann habe ich mich mal rasiert und dann kann ich mich an Besuche erinnern. Also es werden dann die Erinnerungen werden dichter. Zuerst sind es nur ganz einzelne Momente, dann die zeitlich überhaupt nicht einordnen kann und dann wird wieder zusammenhängende Erinnerung draus. Aber das ist ein langsamer Prozess.
Aber das heißt, das Langzeitgedächtnis hat funktioniert, Sie haben dann die Leute wieder erkannt, das war nie ein Problem. Also,
ja, es hat schon, wie soll ich denn sagen, ein paar Dinge waren tatsächlich temporär gelöscht. Ich kann mich erinnern, eine Schlüsselszene war, als ich nach Hause kam, also nach die 5 Wochen nach Hause kam, war ich mir dann gleich mal bei meiner Schwester eingeladen am Tag darauf. Und wir wollten zu meiner Schwester fahren und ich stehe im Schlafzimmer und meine Frau sagt zu mir, ja, wenn ich eine Hose muss anziehen. Sag ich, ja, das weiß ich, aber ich weiß nicht, wo sie sind.
Aha, die Hosen, wo die liegen.
Und meine Frau hat großartig reagiert und hat sie das nicht irgendwie, also sie hat sich wieder lustig gemacht und hat sie es dramatisiert. Und gesagt, okay, schau her, da sind sie drin. Und dann war es auch sofort wieder da. Und das ist mir ein paar Mal passiert, dass Dinge einfach weg waren. Also, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und das kann dramatisch sein. Also wenn sie zum Beispiel versuchen, zum Bankomaten zu gehen, Geld abzuheben und dann stecken sie die Karten ein und sagen, ich habe keine Ahnung von der Nummer, ich weiß es nicht.
Wie Burnout.
Ja, das ist weg. Oder wenn sie eine E-Mail schreiben wollen und sie wollen sich irgendwo einloggen und sie sagen, ja, Passwort, vergessen es weg.
Aber in anderen Alltagssituationen, die tatsächlich gefährlich sein können, auf der Straße oder so.
Das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Ja, genau. Also Autofahren durfte ich zu der Zeit ja nicht. Aber nein, also grundsätzlich, ich habe lesen und schreiben können, diese Grundfunktionen waren da. Einzelne Dinge haben halt gefehlt. Allerdings nicht dauerhaft, sondern es war dann
ist wieder gekommen.
Ja, genau.
Jetzt haben Sie jetzt erzählt, dass Sie eigentlich sehr froh sind, dass Sie diese ganzen Erinnerungen gar nicht haben, dass Sie das gar nicht bewusst miterlebt haben, die Zeit kurz vor dem Unfall beziehungsweise die Zeit nach dem Unfall. Das ist gelöscht und Sie haben dann quasi wieder resettet und haben dann wieder weitergemacht, wie Sie dann schon aus dem Krankenhaus draußen waren. Aber Herr Koller, bei Ihnen als Retter, Sie haben ja diese Situation komplett bewusst miterlebt. Wie verarbeitet man denn sowas?
Schwer.
Das denke ich mir.
Vor allem, ich habe dann ein neuerliches Erlebnis gehabt. kurze Zeit später dann, da sind wir dann auf Urlaub gefahren. Ne?
Und, Sie mit Ihrer Familie?
Mit meiner Familie und da fliegt er auf 80-Jähriger über 16, 20 Stufen und komplett rot, sagen wir mal so. Ne? Ich habe da aber ehrlich gesagt, ich habe da nicht helfen können, weil mir ist wieder alles aufgekommen. Ich habe das nicht geschafft in so kurzer Zeit.
Da haben sie weggehen müssen und sonst?
Ich habe healing müssen, weil sonst ich bin kreislauftechnisch zusammengebrochen. Und ja, dann habe ich wieder mal so eine Situation gehabt in Kroatien unten. Da wäre fast eine Frau ertrunken und die haben wir zu zweit gerettet vor dem Ertrinken.
Geh wirklich Wahnsinn.
Ja, du ziehst es ein bisschen an, gell?
Gott. Es war aber Tatsache, gell? Ja. Das war echt Tatsache. Also die ist zwischen Boot und Ding, ist die da versunken und wir haben irgendwie geschaut, wie wir die Frau verbringen.
Haben sie dann auch wieder belebt, die Frau?
Nein, weil in der Zwischenzeit ist der Rettungswagen schon da gewesen.
Aber sie haben es ausgezahlt und das ist.
Und aber ich habe es nicht wieder belegen müssen. Also sie war schon so weit, weil wir so schnell waren, dass wir die eigentlich aufgebracht haben, bevor es wirklich so weit geworden ist. Ne? Mhm. Und das sind halt schon sehr einschneidende Erlebnisse, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wie der Werner gesagt hat, anscheinend ziehe ich das an.
Aber dann bist du ja genau richtig da beim Helden-Podcast. Also
das ja, unbedingt, deswegen haben wir Sie ja eingeladen. Und darum bin ich ja so froh, dass Sie da sind. Wenn jetzt erzählen Sie mir diese Geschichte, wie Sie den Herrn Assanger herausgeholt haben. Und erzählen wir nebenbei noch von weiteren zwei Lebensrettungen beziehungsweise Situationen, wo es wirklich brenzlig war. Also ja, Sie ziehen es offensichtlich an, aber Sie reagieren Tatsache. Ja immer sehr gut. Das also, das muss man sagen.
Ja, und ich bin auch so. Also ich denke da nicht noch drüber, sondern wenn ich sehe, da hat einer ein Problem, dann greife ich ein.
Wie Sie erfahren haben, dass der Herr Assanger im Krankenhaus jetzt wieder zu Bewusstsein gekommen ist, dass er aus dem Koma erwacht ist, haben Sie von das wem haben Sie das mitgekriegt?
Nein, eigentlich, ich glaube, aus der Zeitung. Gell? Aus der Zeitung, weil ich ja keine Nummer nicht gehabt habe, weil er ja, ich glaube, er hat das Handy mitgehabt und das Handy ist ja mit.
Ja, das ist auch gesoffen, ja genau.
Und ich hatte keine Möglichkeit gehabt, ihnen die Nummer zu geben.
Ich habe ja keine Nummer gehabt, ne?
Ja, genau.
Bis auf das dann, dass ich dann, ich glaube, ich hab den mal gesucht, irgendwie nachdem, dass ich jetzt, ich habe halt am Anfang nicht einmal gewusst, wie du heißt. Hm. Das habe ich ja nicht gewusst. Wir haben sie ja nicht kennt, nicht? Und in der Zeitung lese ich das dann. Ne? Und dann habe ich eigentlich, oder hast mich du angerufen, ich weiß nicht, wie das damals war, keine Ahnung. Ja, irgendwie sind wir dann zusammengekommen.
Ich glaube, es war das Jahr danach, wo ich dann nicht.
Da haben sie sich dann getroffen, sie beide.
Ja. Nein, also das konnte ich jetzt auch gar nicht mehr sagen. Das weiß ich gar nicht mehr.
Aber sie haben sie dann nochmal getroffen wieder und da waren sie schon, Herr Assanger, längst aus dem Krankenhaus draußen.
Ja, irgendwann sind wir zusammengekommen, das stimmt, ja.
Nein, jetzt weiß ich es. Ich habe im Krankenhaus angerufen.
Ah, okay.
Ich habe im Krankenhaus angerufen.
Okay.
Weil dann habe ich gewusst, wie du heißt.
Ah, ne? Ja, okay, alles klar.
Ich habe im Krankenhaus angerufen.
Ja.
Und die haben mir dann gesagt, ja, sie dürfen keine Informationen, weil ich ja kein direkter Verwandtschaftsverhältnis habe. Mhm. Dann sage ich, bitte schöne Grüße. Er soll mich anrufen, das ist die Nummer.
Ah, so ist es.
So war das.
Schade, ja.
Genau,
okay. So war das. Nein, also, weil Sie vorher dann auch gefragt haben, wie das ist mit dem, ab wann ich wieder Bescheid weiß. Und ich habe ja gesagt, das ist ein sehr schleichender Prozess. Und ich habe ja zu jeder Zeit geglaubt, so jetzt bin ich wieder da, jetzt ist alles wieder gut. Und zwei Monate drauf bin ich dann draufgekommen, boah, vor zwei Monaten warst du noch gescheit neben der Spur. Also das ist wirklich ein sehr langer Prozess, bis man wieder Herr seiner selbst ist, bis man wieder alles memorieren kann, das dauert tatsächlich. Also an der Phase ist halt vieles verschwommen oder, also das hätte ich zum Beispiel nicht mehr gewusst, wie wir zusammengekommen sind. Bin nur froh, dass sie irgendwie funktioniert hat.
Ich habe jetzt nachdenken müssen. Ne?
Aber man muss einfach, jetzt habe ich das hier bitte, unterbrochen.
Wo es einfach für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis war, dass dann, glaube ich, am übernächsten Tag oder was, kommt die Berufsfeuerwehr, die war ja da, ne? Haben uns gefragt, wie habt ihr das geschafft, dass ihr das Flugzeug dort? Das gibt's gar nicht. Das geht nicht, normal. Sag ich, kann euch das nicht sagen, habe ich gesagt, ich weiß nicht, ich weiß nur, dass wir das irgendwie geschafft haben. Aber bitte keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Weil das war dann schon, wenn man dacht, wenn die Berufsfeuerwehr einmal kommt, ne, und fragt, wie habt ihr das geschafft? Das war schon. Ja.
Sie haben einfach super reagiert. Alle Kräfte zusammengenommen und zusammengeholfen.
Genau, und weil halt kein einziger gezögert hat, ja, ich war zu dritt, die Kollegen vom Flugplatz waren, ja, und es war ein Auto von Leuten, und das waren gleich vier, fünf Leute. Und da haben halt alle zusammengeholfen und dann hat es funktioniert.
Ja. Ja, das hat einfach perfekt funktioniert. Also, ja, Gott sei Dank, weil das ist der Grund, warum dass du nur da sitzt.
Dann waren ziemlich viele Schutzengel an diesem Tag am Werk.
Er hat, glaube ich, schon viele Leben gerettet und wir sind stolz, dass wir ihm sein Leben retten haben können.
Sie haben einmal, Herr Assang, in einem Interview haben Sie uns damals erzählt, dass Ihr damals behandelter Arzt es für unmöglich gehalten hat, dass man so einen Unfall überlebt. Der Arzt hat Ihnen, so wie Sie es uns damals gesagt haben, das mit Ihnen glauben mir meine Kollegen nie. Als Sie bei uns ankamen, waren Sie tot und jetzt schicken wir Sie mit gutem Gewissen nach Hause. Also das sieht man einfach auch, dass der vollkommene Zweifel auch von Seiten der Ärzte war, dass man mit nach so einem Unfall das überlebt. Und auch Experten der Flugunfallkommission haben damals gemeint, dass es einfach schier unmöglich ist, dass jemand so einen Unfall übersteht.
Ja, also fürs Erste hat natürlich die Donau mein Leben gerettet. In der ersten Sekunde auf der Wiesn nebenbei hat es einen Schnäuzer gemacht und die Geschichte war ledig gewesen. Das Wasser hat also dazu beigetragen, dass das Flugzeug brechen konnte, viel Energie damit verloren gegangen ist und es hat mich halt vergleichsweise langsam gebremst ins Wasser rein. Das mit der Ärzteschaft, ich hatte die Möglichkeit mit Notärzten dann zu sprechen, die mich da behandelt haben und die haben dann, also die Aussage war schon die, naja, wenn sie uns an so einen Einerschirm, die Chance kriegt jeder. Ja, die Chance kriegt jeder, wird dann alles, wir schauen einmal, was hat es denn überhaupt und dann kriegt jeder die Chance. Aber es ist tatsächlich spitz auf Knopf gestanden. Also das, ich habe dann mit den Kollegen auch geredet, die vom Rettungsdienst, die mich dann eingeführt haben. Und die haben dann eben auch erzählt, ja, wir haben in Werner dann in der Notaufnahme abgegeben und dann sind wir rausgegangen und sind heraus in der Rettungseinfahrt gestanden und haben dann geraucht und haben gesagt, naja, wahrscheinlich wird das nichts. Wir haben das ja im Rettungsdienst ja öfter, dass wir fürs Erste mal erfolgreich sind, jemanden wiederbeleben können, dass das mal läuft. Es ist immer nur die Frage, wie lange funktioniert das dann. Ja? Und also da waren große Zweifel, sowohl bei den Kollegen vom Rettungsdienst als auch bei der Ärzteschaft. Ja, schauen wir mal. Ja.
Entschuldigung, wenn ich jetzt reingrätsche, aber man muss ja vorausschicken, Sie sind ja aktiv beim Roten Kreuz tätig. Sie waren ja auch schon lange davor beim Rettungsdienst, Sie sind da als Fahrer tätig gewesen und fahren eben, wie gesagt, seit vielen Jahren sind Sie jetzt Mitarbeiter beim Roten Kreuz. Hat das dieses Engagement auch mit Ihrer eigenen Lebenshaltung zu tun?
Nein, ich bin beim Rettungsdienst schon seit über 30 Jahren jetzt. Ja. Mein Engagement beim Roten Kreuz war vorher schon. Ja. Das war vorher schon. Wie weit es dann eine Rolle gespielt hat in meinem Bewusstsein, in meinem Unterbewusstsein am Leben bleiben zu wollen, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Ja.
Aber sehen Sie das selber so, dass Sie sich auch zu einem guten Stück selbst ins Leben zurückgekämpft haben? Natürlich mit Unterstützung, großer Unterstützung Ihrer behandelten Ärzte, aber Sie haben das sehr eindrucksvoll geschildert. Sie haben sie quasi versucht, den Schlauch im Krankenhaus, den Beatmungsschlauch rauszuziehen. Also Sie wollten offensichtlich tatsächlich von selber wieder atmen. Waren das schon Ihre eigenen Bestrebungen?
Ja, also das hat mir dann der Unfallchirurg im Abschlussgespräch, als ich das Krankenhaus dann verlassen habe, habe ich in einigen Stationen, die mich behandelt haben, während der Zeit so ein Abschlussgespräch gehabt. Und ich kann mich erinnern, der Unfallchirurg, ich habe mich bei dem bedankt natürlich, dass die das zusammengebracht haben, wer auch immer damit da beteiligt war. Und der hat gesagt, ja, also dieser Arzt hat mir dann gesagt, ja, wir haben getan, was wir konnten, aber wenn sie selbst nicht gewollt hätten, war das nichts geworden. Und dann habe ich gesagt, ja, was heißt selber wollen? Bei mir war es schwarz und warm. Also was hätte ich, was hätte ich tun sollen? Nein, sagt er, das ist, wenn sie selber das nicht gewollt hätten, dann können wir als Ärzte Kopfstand machen, das war nichts geworden. Also natürlich haben wir alles getan aus medizinischer Sicht. Aber wenn sie selbst nicht überleben hätten wollen, dann war das nichts geworden. Ja, eine erstaunliche Aussage von einem Unfallchirurgen. Gell? Das
auf
ist,
jeden Fall.
Ja, ja.
Herr Kohler, Sie sind ja tatsächlich ein Lebensretter. Wie fühlt sich denn das jetzt an?
Ich bin einer von vielen Lebensrettern.
Eben sagen einer so. Von vielen, aber Sie es waren einer. Sie
alleine
haben zugepackt.
Hätte ich das nicht geschafft, ohne deine Kollegen, ohne meine Sportfreunde, Bootsfahrer.
Also Sie haben alle zusammengeholfen, es hat sich niemand weggeduckt.
Ja. Nein, gar nicht. Sondern es war wirklich so, das hat einfach funktioniert wie Uhrwerk. Obwohl es kein Mensch ausgemacht war, nichts, gar nichts. Seine Kollegen sind einfach gekommen und wir haben sofort miteinander kurz geredet. Meine Kollegen, Bootskollegen, der eine ist im Boot geblieben, dass er das Boot auf Kurs hält. Wir zwei sind reingekupft, ne? Und es hat einfach funktioniert. Und genau um den Zeitpunkt, wo ich aufgeben habe müssen, weil ich den
zum
Gurt nicht
aufbeleben. Ach so.
Ich habe den Gurt nicht aufgebracht, weil wir nicht ausgehen, wie so ein Fliegergurt zum Aufmachen ist, ne? Das habe ich ja nicht gewusst, ne? Und da waren dann die anderen wieder da, ne? Die haben sofort gewusst, wie das geht, wie der Gurt zum Aufmachen ist, ne? Die haben das alles gewusst, ne? Ja, und dann haben wir halt, ja, alles in Bewegung gesetzt, dass wir das geschafft haben, dass wir an Land bringen, ne?
Weil die Frage, weil es sich anfühlt, jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, sage ich, schön, dich zu sehen, mein Held, und jedes Mal wieder lehnt es ab, sage ich, bin nicht der Held. Also, ja. Für mich schon.
Ja.
Aber
einer von den Helfern.
Natürlich, selbstverständlich.
Ja. Und ja, es war eine Lebenserfahrung. Und schön ist es, dass wir eigentlich immer wieder zusammenkommen und jedes Jahr feiern meinen Geburtstag. Diesen 12. Juli.
12. Juli, ja.
Feiern meinen 5. Geburtstag.
Ne? Ja, ja. Ah, der steht ja noch bevor,
ja. Ja, steht
nächstes Jahr.
Herr Kohler, das ist es so, dass wenn man zu einem Unfall dazukommt, hat man ja als Helfer oftmals aber Angst, etwas zu tun, weil man Angst hat, dass man was falsch macht. Hat man das nicht?
Nein, weil da denkt man gar nicht nach. Da denkt man nicht nach, da handelt man nur.
Haben Sie einen Tipp aber für Leute, die sich vielleicht denken, mal lieber nicht, bevor ich was falsch mache?
Der Vieranbringer.
Ja, Sie sind ja der Experte.
ich habe ja lange Zeit selbst Erste-Hilfe-Kurse gehalten und war natürlich immer genau mit diesen Ängsten konfrontiert von den Leuten, die im Kurs gesessen sind. Also, wenn ich da was mache. Und es gibt in der Ersten Hilfe eine einzige oder eine grundlegende Regel. Ja. Es gibt in der Ersten Hilfe nur einen einzigen Fehler, den nichts man begehen kann. Und das ist nichts zu tun. Mhm. Alles, was man tut, ist besser als nichts zu tun.
Selbst derjenige, der einen Notruf absitzt.
Ja, natürlich. Das gehört dazu. Das ist Teil der Ersten Hilfe. Ja. Wie ich vorher gesagt habe, Rettung anrufen, draufdrücken, einblasen. Diese drei Dinge. Ja. Also den Notruf abzusetzen ist Teil der Ersten Hilfe. Und das kann auch jeder. Ja. Ja, ich kann verstehen, dass wer sagt, wenn ich den da blieben sehe, da kann ich mich gleich dazulegen, brauchen wir einen zweiten Arzt. Das kann ich verstehen. Aber anrufen kann jeder. Ja.
Dann bleibt man weg.
Ja.
Davon, wenn man es nicht schafft.
Genau, dann muss man halt den anderen
und
schauen.
Den kommt,
genau, dass also man Retter nicht behindert.
Nichts zu tun, also, ja, ist der schlimmste Fehler.
Genau. Und auch der einzige. Der einzige und auch der einzige, für den man belangt werden kann, weil diese Ängste ja bestehen. Wenn ich da jetzt was mache und dann tue ich den weh und dann könnte ich vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, belangt werden dafür. Nein, natürlich nicht. Es gibt in der österreichischen Rechtsgeschichte keinen einzigen Fall, wo ein Ersthelfer dafür belangt worden wäre, weil er dem, der da liegt, eine Verletzung zugefügt hätte. Das gibt's nicht. Ja, es gibt sehr viele Urteile wegen unterlassener Hilfeleistung.
Mhm.
Und das ist genau das, nichts zu tun.
Also das heißt auf jeden Fall, alles was man tut, ist nur förderlich. Und nichts
ist,
zu tun, ist das Schlimmste,
also
was man tun kann.
Keine Angst vor der Ersten Hilfe. Mhm. Ja, keine Angst vor der Ersten Hilfe. Machen, tun, nach bestem Wissen und Gewissen, und das ist besser als nichts zu tun. Ja? Also das ist, vielleicht kann ich das an dieser Stelle gleich bringen. Ich habe ja, wie gesagt, habe lange Zeit Erste-Hilfe-Kurse gehalten und ich mache auch jetzt nur in Schulen mit Kindern und Jugendlichen immer wieder Rotkreuz-Workshops, und da ist die Erste-Hilfe auch Teil des Ganzen. Und da verwende ich unsere Geschichte, dafür, die Leute zu motivieren. Ja, selbst in aussichtslos erscheinenden Situationen, selbst wenn er so gelassen geht, der ist tot. Ja, zu sagen, kommt überhaupt nicht in Frage. Ja, ich blase jetzt eine und du drückst drauf und dann machen wir das, bis die Rettung da ist.
Genau so
war's. Und das funktioniert. Und diese Geschichte kann ich erzählen und ich verwende sie und sie funktioniert immer wieder. Also das ist ein positiver Aspekt, den man dieser Geschichte abgewinnen kann, dass sie vor Augen führen kann, dass es funktioniert. Das Erste Hilfe, es ist einfach, man braucht nicht viel dafür, ja? Man muss nur machen. Mhm. Genauso verwende ich sie auch und immer wieder. Ja.
Die einzige Angst, was ich bei dir gehabt habe, weil ich es nicht weiß, weil ich noch nie in dieser Situation war, dass ich da keine Rippen brich.
Die waren schon hin. Die waren schon hin. Und das ist auch etwas, was ich...
Das
was
war, weil es nicht, ich kann ja, das nicht naja, sagen.
Ich kenne diese Angst, wie gesagt, aus den Erste-Hilfe-Kursen, ich kenne die. Was ich dann immer, wenn diese Frage aufgetaucht ist, habe ich immer gesagt, jetzt überlegt sich einmal, was passiert ist. Das war bei der Helmabnahme, war das immer die große Angst.
Genau, ja, Stürzhelm oder
Sturzhelmabnahme. Ich habe dann immer gesagt, jetzt überlegen wir uns mal, was passiert ist. Der Motorradfahrer ist mit 100 Stundenkilometer gefahren. Dann ist er mal Räder angerannt oder was auch immer. Ja? Er hat kurz versucht zu bremsen, dann hat es geschnalzt. Da war er nur 90 Stundenkilometer schnell. Das Motorrad hat sich in den ersten 0,2 Sekunden um 14 Meter verkürzt und der Motorradfahrer ist Flieger geworden. Mhm. Mit 90 Stundenkilometer fliegst 50 Meter weit, dann schlagst du auf. So, jetzt fängt es aber erst an. Ja, du bist ja immer nur schnell. Und jetzt schlagst du einen Beton auf, ja, oder auf dem Asphalt auf, und dann rolliert sie, dreimal, achtmal überschlagt sie, dann wutzelt sie, dann kommst du zur Leitplanke. Mhm. Dort schlagst du auf, da fliegst du drüber, dann rollst du in den Straßenkram und dann bleibst du liegen. Und jetzt willst du, als der mit dem Helm hat, nicht willst du ihm nur wehtun. Die Verletzungen, die er hat, hat er schon. Das bisschen Helm übernehmen, da passiert nichts mehr.
Ja. Also das hat ja immer anders geheißen, den Helm oben zu lassen.
Wenn die Person nicht ansprechbar ist, muss der Helm runter. Ja, weil ich muss dann eine Beatmung durchführen, also ich muss eine Atemkontrolle machen, dann muss ich ihn wenn möglich beatmen und eine Herzdruckmassage machen. Also immer bedenken, dass da ja ein Unfall davor war. Ja, und die Verletzungen, die er hat, die hat er schon. So wie ich jetzt gesagt habe, meine Rippen, die 10 Rippen waren schon hin.
Ja, hat er das, nicht gewusst, gell?
da bin ich mit, weiß nicht, wie viele Stundenkilometer in den Gurt gefallen da rein. Also die Verletzung hatte ich schon. Das bisschen Einwirken bei der Ersten Hilfe, das kannst du völlig vergessen. Da passiert nichts mehr. Und wenn doch, ja, nein, eine gebrochene Rippe hält wieder. Eine nicht durchgeführte Herzdruckmassage führt zum Tod. Ja.
Ja. Jetzt haben wir sehr viel über den ganzen Unfall gehört, über die Folgen, wie das Ganze abgelaufen ist. Jetzt drängt sich bei mir noch eine abschließende Frage auf. Herr Asanger, sind Sie seither jemals wieder in einem Segelflieger gesessen?
Nein. Die Frage wurde mir sehr oft gestellt, aber es gibt drei Antworten darauf. Und es gibt drei Gründe für dieses Nein. Das eine ist, es gibt Segelfliegerkollegen, die fliegen 30 Jahre und dann sind nicht weh. Mich hat es noch 5 Jahre, aber vielleicht ist es doch nicht meins. Ja. Das zweite ist, um fliegen zu dürfen, um einen Pilotenschein zu bekommen, einen Flugschein zu bekommen, muss man flugärztliche Begutachtung machen, also flugärztliche Untersuchung. Und so wie ich jetzt sehe, mit dem gelähmten rechten Auge, mit Doppelbildern, darf ich nicht fliegen. Mhm. Und das dritte ist, dabei im Krankenhaus gelegen bin, bei mir war alles in Ordnung. Bei mir war es warm und am Anfang schwarz, und wie sie mich dann aufgeweckt haben, war es warm und rosarot. Ja. Ich habe wirklich tolle Medikamente gekriegt, das haben sie alle um mich gekümmert, mir ist gut gegangen. Eine wirklich schlimme Zeit hatte meine Familie. Die wusste ein paar Tage nicht, wird er überhaupt wieder munter und wenn ja, wie?
Genau, was hat er für Folgen?
Wer wird da munter und in welchem Zustand? Und meine Frau hat mir erzählt, sie konnte sehr lange Zeit ein Rettungsauto mit Blaulicht und sie hat das nicht ausgehalten. Und in der Situation kann ich nicht sagen, ich gehe wieder fliegen. Da kann ich nicht sagen, du Schatz, ich komme heute am Abend wieder, ich fahre jetzt am Flugplatz und gehe fliegen, das kann ich machen.
Können Sie für sich selbst jetzt nicht verantworten und Ihrer Familie gegenüber
genau
nicht.
Genau, richtig. Mhm. Genau so ist es.
Und was hat dieser Tag vor genau 5 Jahren an Ihrer Lebenseinstellung geändert?
Auch das wurde ich oft gefragt und da gibt es eigentlich kein konkretes. Also ich kann nicht sagen, ja, seither mache ich das für mein Leben anders oder das mache ich jetzt nicht mehr oder das mache ich jetzt anders. Also kann ich nicht sagen. Das sind, glaube ich, eher unbewusste oder unterbewusste Veränderungen. Natürlich sind ein paar körperliche Einschränkungen geblieben. Ja, körperliche Einschränkungen sind geblieben. Mit denen kann ich allerdings recht gut umgehen und die lassen sich, mit denen kann man leben. Aber lebenseinstellungsmäßig, ja, vielleicht nur ein bisschen entspannter, ich weiß nicht genau. Da haben sie gesagt, ja, ist nicht ganz so wichtig. Ja. Was auf alle Fälle immer wieder aufkommt, ist, es sind so Momente, wo ich mich zurückklären und sage, schön, dass ich das jetzt nur erleben kann.
Also schon bewusster, dieses
Leben.
Ja,
natürlich. Also das kommt schon immer wieder so an, weiß nicht, wenn man beim Bergsteigen irgendwo auf einem Gipfel sitzt und oben schaut, dann ist es noch bewusster zu sagen, wow, um ein Haar war ich jetzt nicht da. Ja, also mein Leben lag in den Händen vieler, vieler Helfer und wenn nur einer Nasenbord hätte und gezögert hätte, dann war das nichts geworden. Und das sind schon immer, also das passiert mir schon immer wieder, dass ich mich in so Situationen einfach zurückklare und sage, schau dir das gut an und genieße es. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich jetzt nur da sein kann.
Und ist es auch so, dass man dann einfach so scheinbar Banalitäten des Lebens einfach viel gelassener hinnimmt und sagt, das
wie gesagt, das wird so sein, aber das ist jetzt nicht so bewusst. Dass ich sage, früher hätte ich mich fürchterlich aufgeregt, aber nach dem, was ich erlebt habe, ist mir das jetzt wurscht. So bewusst kann ich das nicht einordnen. Das kann ich nicht so bewusst trennen. Da kann auch das Alter eine Rolle spielen. Man kennt das ja, dass man so diese Altersweise, also ja, macht es mir wurscht.
Also,
genau, richtig. Also da wird mehr zusammenspülen. Aber diese Dankbarkeit, die versuche ich mir schon zu erhalten und die versuche ich mir immer wieder ganz bewusst oder bewusst zu machen. Ja? Mhm. Wie ich gerade gesagt habe, in irgendwelchen Situationen, wo man sagt, das ist ja schön. Ja? So sage ich, ja genau. Und es ist nur viel schöner, weil es gar nicht selbstverständlich ist, dass ich da bin.
Und ganz bewusst werden Sie in einer Woche, am 12. Juli, werden Sie dann Ihren 5. Geburtstag feiern. Was ist da geplant?
Wir werden uns am Ground Zero, also dort, wo es passiert ist, ja, werden wir uns zusammensitzen am Abend.
Bist du da sicher?
Ja, ganz, ganz sicher.
Okay.
Ich hab das ja schon 2-3 Mal gemacht mit meiner Frau gemeinsam.
Es ist nicht das erste Mal, dass sie wieder zu diesem Unglücksort zurückkehren.
Nein, ich war schon dort, ich habe mir das schon angeschaut, wenn mich das natürlich auch interessiert hat. Wir werden gemeinsam diesmal und zu Tee sitzen.
Mit dem Herrn Koller.
Genau, richtig. Und da werden wir uns, und die zwei Sanis werden dabei sein. Und dann werden wir uns dort die Jausen mitnehmen und dann trinken wir dort eine Flasche Wein und das wird schon gut werden.
Ich glaube, das kriegen wir hin.
Ja, genau.
Super, das klingt gut.
Ja.
Hoffentlich passt das Wetter. Aber ansonsten gibt es einen Regenschirm.
Ja, genau.
Ja, vielen Dank. Das waren wirklich sehr berührende und sehr lebensnahe Erzählungen. Wir sind jetzt damit am Ende dieses Podcasts angelangt. Der Podcast war insofern für mich besonders und einmalig, weil wir jetzt, weil ich das Vergnügen hatte, mit zwei besonderen Menschen zu sprechen, die einerseits um ihr eigenes, aber auch um das Leben eines anderen Menschen gekämpft haben. Danke an Sie beide für Ihr Kommen und fürs Dabeisein. Ja, und jetzt bleibt mir noch, mich von den Zuhörern zu verabschieden. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge von Blaulichtgeschichten Oberösterreich und die erscheint wieder am Samstag, den 2. August.